NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich heute zu meinem allerersten Podcast. Immer einmal im Monat wird NAPCHECK, der Podcast, online gehen. Am besten Sie abonnieren ihn gleich, damit Sie keine Folge verpassen. Damit das Ganze nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam wird, werde ich hier keine Vorträge halten, sondern habe eine Gesprächspartnerin als Co-Host an meiner Seite, die Journalistin und Podcasterin Manuela Bauer. Hallo Manu.
Hi Julia.
Manu und ich kennen uns schon eine gefühlte halbe, wahrscheinlich eine echte halbe Ewigkeit. Wir haben für die TV-Sendung Hund, Katze, Maus eine Kochserie unter anderem mal realisiert, Plätzchen für Hunde gebacken, unzählige Podcasts auch für ein Herz für Tiere. Und so kam die Idee, auch mal was Eigenes zu machen und die netten Gespräche fortzuführen in etwas längerer Version.
Genau, und dabei ist die Idee entstanden, dass die Zeit reif ist für deinen eigenen Podcast. Denn eins kann ich versichern, Julia Fritz brennt für das Thema Ernährung von Hunden und Katzen. Ich übernehme deshalb sehr gerne den Part, der die Fragen stellt. Und los geht's bei uns heute mit dem Thema: Wie ernähre ich meinen Hundewelpen bedarfsgerechter? Dazu haben uns auch deine Kunden Fragen geschickt, die du nun beantworten wirst.
Sehr gut.
Legen wir los.
Legen wir los.
Julia, ein Welpe zieht meist in einem Alter von 8 bis 12 Wochen ein. Da ist er ja schon von der Mutter entwöhnt. Er ist ja jetzt in der wichtigen Wachstumsphase. Die Knochen bilden sich aus. Er legt schnell an Körpergewicht zu. Und das ist alles auch bei der Fütterung zu berücksichtigen. Soll ich dem neuen Familienmitglied am besten das füttern, was er schon vorher beim Züchter gekriegt hat?
Am besten wäre es erstmal so weiterzumachen, wie der Züchter die Welpen gefüttert hat. In der Regel sollte man sich oder kriegt man auch vom Züchter eine Futtermenge mit, die so 1-2 Wochen idealerweise reichen sollte. Man hat natürlich seine eigenen Vorstellungen, wie man seinen Hund ernähren möchte, was sich auch vielleicht nicht mit dem deckt, was die vorher gekriegt haben. Und insofern kann man natürlich gerne nach seinen eigenen Wünschen umstellen. Allerdings wäre es für den Welpen wirklich gut, wenn man damit ein bisschen wartet, ja, weil der ist jetzt erstmal von der Mutter weg, von den Geschwistern weg, aus seiner gewohnten Umgebung weg. Alles ist aufgeregt, auch die neuen Familienmitglieder, je nachdem wie viele es sind, jeder ist ja irgendwie aufgeregt. Und darüber hinaus muss der Welpe sich natürlich auch erstmal an die neue Umgebung gewöhnen. Er kommt auch in ein anderes Keimmilieu tatsächlich, jetzt nicht im negativen Sinne, aber einfach sozusagen aus seinem Nest ja raus. Und wenn da jetzt zusätzlich auch noch eine Futterumstellung kommt, wobei ja auch der ganze Verdauungstrakt auch noch am sich ausbilden ist und vor allem auch das Immunsystem. Ja, das muss ja jetzt erstmal alles lernen und das ist ja so der erste große Gang quasi. Macht das wenig Sinn, wenn man da zusätzlich jetzt noch schnell auch noch ein neues Futter oder so gibt?
Unterscheiden sich die Futtersorten so unglaublich voneinander? Wenn ich jetzt so ein spezielles Welpenfutter jetzt nehme, unterscheiden sich da die Marken so groß?
Nee, das nicht, aber okay. Die Futterarten. Ja? Mhm. Also du hast jetzt Trockenfutter A und Trockenfutter B kann sich unterscheiden in der Verdaulichkeit zum Beispiel. Das können Nuancen sein, das können größere Unterschiede sein, das kennt auch jeder vielleicht von erwachsenen Hunden, dass man sagt, Mensch, bei dem einen Hersteller ist der Haufen meines Hundes besser, bei dem anderen nicht und so, sowas gibt es. Das ist natürlich bei einem jungen Hund, kann sowas halt noch ausgeprägter sein. Deswegen sind Welpenfutter grundsätzlich mal per se gut. Aber ich habe natürlich jetzt zwischen Nass- und Trockenfutter große Unterschiede oder auch zwischen allgemein Fertigfutter und hausgemachten Rationen, insbesondere was die Zutaten betrifft, also auch sozusagen das Nährstoffprofil, sage ich jetzt mal. Du hast bei Trockenfutter immer einen vergleichsweise höheren Anteil an Kohlenhydraten, also an stärkereichen Futtermitteln, die voll auch in Ordnung sind, ja. Während du jetzt in Dose oder auch wenn man jetzt sagt, ich will meinen Welpen roh füttern, hast du mehr Fleischanteile drin, mehr Innereien, also allgemein mehr Protein. Und das wird schon alles auch so ein bisschen anders verdaut. Also der Körper kann das, aber es unterscheidet sich. Und wenn jetzt auch von der Enzymlage, wenn jetzt der Welpe an was anderes gewöhnt ist, wie das, was der Besitzer sich jetzt für den Welpen wünscht, dann ist es halt einfach günstiger, wenn man das Ganze ein bisschen langsam angehen lässt, damit sich ja letztlich die Verdauung auch dran gewöhnen kann. Was auch vielleicht noch ein kleiner Tipp ist, so die ersten Tage macht es auch Sinn, den Welpen eher knapper zu füttern. Also eher etwas weniger als die gewohnte Menge. Und dann, wenn er angekommen ist und so weiter, kann man auf die normalen Mengen dann hochgehen. Mhm. Das, was passieren kann, ist halt Durchfall oder sowas. Ne? Mhm. Also möchte man nicht, braucht auch der Hund nicht. ja, ist immer die Frage, wie gut man sich im Zaum halten kann, wenn man so einen süßen, ja genau,
süß,
ja auch Leckerli und so, also ja, das ist halt, genau.
Aber jetzt hast du gesagt, genau, zwischen Nass- und Trockenfutter ist natürlich ein größerer Unterschied.
Ja.
Fütter ich so einen ganz kleinen Hund überhaupt schon Trockenfutter? Ist das jetzt bei den…
Ja, also man kann zum Beispiel einweichen auch am Anfang. Ah, ja. Ich meine, die haben ja dann schon Zähne. Irgendwann später kommt dann der Zahnwechsel. Da kann es dann auch nochmal helfen, vielleicht, wenn man weichere Futtermittel gibt. Aber was du zum Beispiel bei Welpenfuttern in der Regel hast, sind auch kleinere Kroketten, wie jetzt diese großen. Das sind auch so Unterschiede unter anderem.
Stimmt, da gibt es ja unterschiedliche Größen auch. Ja, genau. Für den Bernhardiner gibt es ja, das bleibt ja sonst in der Zahnlücke stecken. Ne?
Ja, genau, das hustet der aus Versehen vom Tisch. Ja. Genau.
Wenn der Hund jetzt nicht vom Züchter kommt, sondern aus dem Tierschutz, also ich weiß jetzt, habe jetzt mit den Leuten gar keinen Kontakt, weil der kommt jetzt aus Rumänien, dann weiß ich ja wirklich nicht, was der vorher bekommen hat.
Ja.
Wie starte ich denn dann?
Genau so. Im Prinzip, du tastest dich langsam ran, du entscheidest dich für eine Futterart. Wenn man jetzt so ein bisschen den Hintergrund sich mal denkt vom Tierschutz, du hast ja viel im Tierschutz gemacht, du hast ja wahrscheinlich mehr gesehen als ich, kann man sich immer fragen, was haben die Hunde wahrscheinlich dort bekommen? Und meistens ist ja eher kärgere Kost, sage ich jetzt mal.
Ja, das war jetzt nicht die
also
Luxus.
Also die kriegen wahrscheinlich nicht irgendwie den Hackfleischbraten, hätte ich jetzt gesagt, sondern vielleicht auch eher Trockenfutterbereich, Sachen, dass man sich da erstmal orientiert. Also was ich aus der Erfahrung sagen kann, das betrifft jetzt nicht speziell Welpen, aber ich betreue auch immer mal wieder Hunde aus dem Tierschutz, auch erwachsene Hunde. Und viele stellen sich dann so vor, ach, jetzt hole ich den armen Hund, klar, nach Hause. Und dann soll der aber auch das allerbeste Futter kriegen, was man sich halt vorstellt. Und wenn häufig, nicht immer, aber solche Hunde, die so an karge Kost gewöhnt sind, karge Kost klingt jetzt irgendwie blöd, aber halt nicht so, was wir als super hochwertiges Futter verstehen, mit hoher Verdaulichkeit, viel Eiweißanteil oder
kein Getreide.
Kein Getreide, genau. Oder am besten noch dann gleich gebarft werden mit rohem Fleisch und möglichst viel. Dann kriegen die teilweise sogar massive Verdauungsprobleme. Das ist dann zu viel des Guten sozusagen. Mhm. Also sagt man immer so schön, das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Meins, genau.
Und es trifft da tatsächlich manchmal zu.
Genau. Jetzt hat eine Kundin von dir, die hat auch schon gefragt, die hat einen Hund aus dem Tierschutz, den Walter.
Sehr guter Name.
Guter Name. Der Walter, schreibt sie, ist ein Mischling aus Rumänien und nur die Mutter war bekannt. Wie kann man da vorgehen in Sachen Rationsbemessung und Wachstumskurve?
Ja. Genau, da wird jetzt schon
Überraschungspaket ein… sozusagen, der Walter.
Ja, das ist aber auch immer die Frage mit den Tierschutzhunden, wie macht man es? Also vielleicht müssen wir erstmal klären, was überhaupt wichtig ist bei den Welpen, worauf man achten soll von der Ernährung. Das eine ist die Gewichtsentwicklung, weil ein Hund, der zu schnell wächst, kriegt Probleme oder kann Probleme mit den Gelenken bekommen. Und die Geschwindigkeit des Wachstums beim Hund wird bestimmt durch die Energieaufnahme, also wie viel Futter kriegt er. Mhm. Völlig egal, ob es Leckerlis sind, ob es ein Hauptfutter ist, Fleisch, Kartoffeln, was auch immer. Mhm. Und das muss man tatsächlich aufpassen. Und man kann sich das auch ganz gut vorstellen, weil der Hund… Ja, jetzt, wenn wir zum Beispiel eine Dogge nehmen, komm mal ganz kurz weg von Walter, ein kleiner Exkurs zur Dogge, die ja ein Körpergewicht von uns Menschen erreicht, da müssen wir uns halt vor Augen halten, dass die in circa anderthalb Jahren so mehr oder weniger ihr Endgewicht erreicht, also locker über 50 Kilo hat und dafür hast du als Mensch halt doch so 14, 15 Jahre Zeit, also die haben ein enormes Wachstumspotenzial. Und
ja, irre, ja.
Total irre. Also ich weiß gar nicht, wie Doggen, ob die Natur eine Dogge erschafft. Also ich weiß, also es ist, mir ist es wahr. Also ich finde die faszinierend in jeglicher Hinsicht, aber auch in der Hinsicht. Und deswegen müssen wir halt bei unseren Hunden aufpassen. Und es ist halt nicht so, dass die, wenn die wachsen, dann Fettreserven anlegen, wie Menschen oder insgesamt, wenn du halt zu viel Energie aufnimmst, sondern die schießen tatsächlich in die Höhe und stecken das alles ins Wachstum. So, und da kommt jetzt diese Wachstumskurve ins Spiel. Das heißt, wir haben ganz viele Daten, wissenschaftliche Daten auch von auch bestimmten, ich sag mal, Hunde Größenkategorien, Rassen auch beschränkt, aber sagen wir, es geht auch nicht immer um die Kurve von der Rasse, sondern es geht eigentlich immer um die Gewichtsklasse. So, und da haben wir schon ganz gute Daten auch sammeln können. Dann kannst du daraus natürlich auch entsprechende Formeln ableiten, wenn du diese Daten
aber hast. Jetzt frage ich als
Hake ein.
Als Laie.
Ja.
Ist es dann wichtig, also diese Tabellen gehen die dann danach, was der Hund jetzt wiegt? Der Hund ist jetzt 3 Monate und wiegt schon 30 Kilo.
Sowohl als
sag ich
auch.
Jetzt Spaß jetzt, ja?
Also du hast das Endgewicht von deinem Welpen. Das ist, man orientiert sich immer am gleichgeschlechtlichen Elternteil. Also Rüde Vater, Hündin Mutter.
Eben, sofern, aber wenn ich den Papa nicht kenne.
Genau, sofern es mir bekannt ist. Ja, da sind
wenn
wir
er
wieder.
Ein Kangal war ja. oder wenn er ein Dackel ja. war, da, ja. sind, da liegen Welten dazwischen.
Das stimmt, genau. Ja. Und gefährdet sind halt auch die Rassen, die besonders groß sind. Also die Riesenrassen, so alles ab 30 Kilo aufwärts, die sind, die, weil die halt besonders schnell wachsen, sind auch besonders gefährdet. Und auch besonders in der Hauptwachstumsphase zwischen dem 3. und 6. Lebensmonat. So, die kleineren Rassen können natürlich auch bei zu viel Futter Probleme kriegen. Nicht unbedingt dann Wachstumsprobleme, aber vielleicht auch zu frühe Verfettung tatsächlich oder Anlagung dafür. Aber jetzt zurück zu unserem
Walter.
Walter. ich meine, wir starten jetzt hier mit einem Problem der Praxis. Mhm. Ja, weil wir bei Tierschutzhunden tatsächlich nicht so gut sagen können, wie schwer wird denn jetzt der Hund. Ich kann da nur an meine Kollegen sozusagen verweisen. In der Haustierarztpraxis fragen Sie Ihren Tierarzt, fragt euren Tierarzt, was schätzt der? Der hat natürlich viele Hunde gesehen und auch in der Regel ein ganz gutes mhm. Augenmaß. Und da muss man sich da so ein bisschen dran orientieren. Ah, das ja. heißt, du mhm. entscheidest dich für dein Endgewicht, ob jetzt Rassehund oder nicht. Dann kannst du dir eine Kurve erstellen, die wir übrigens mhm. Auch auf unserer Webseite haben, für jedes Endgewicht von 2 Kilo bis 60.
napfcheck.de.
Genau. Oder auch futter-rechner.de. Das Aha. ist auch eine Seite von uns. Ein bisschen neutraler, so Spielereien, da sind auch die Wachstumskurven drauf. Genau. Und so, jetzt habe ich also diese Kurve mit dem typischen durchschnittlichen Verlauf. Und worauf ich jetzt als Besitzer achten muss, ist, dass mein Hund nicht über diese Kurve rutscht. Das heißt, ich wiege ihn idealerweise einmal pro Woche, möglichst zu gleichen Bedingungen, also auf der gleichen Waage wäre schön. Und vor dem Fressen, nach dem Fressen, vor dem Gassi, nach dem Gassi, je nachdem, wie es halt in den Tagesablauf reinpasst, dass man nicht den vollen Magen oder so mitwiegt. Und dann sollte man halt das einzeichnen in die Kurve und halt wirklich überprüfen, dass der Welpe entweder auf der Kurve ist oder leicht drunter. Das ist auch okay. Langsamer wachsen ist nie ein Problem.
Wie lange soll man das machen mit dem Notieren?
Wie gesagt, die Hauptwachstumsphase ist 3. bis 6. Monat. Mhm, ich würde es eigentlich grundsätzlich machen. Also auf jeden Fall die ersten 6, 7 Monate wöchentlich wäre wirklich meine Empfehlung. Weil das Ding ist auch, weil man ärgert sich ja hinterher. Ich habe so viele Welpen gesehen, die quasi kaputt waren sozusagen von den Gelenken. Und man
zu schnell gewachsen.
Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Ja. Ja, und du hast ja auch manchmal Folgeschäden, die du vielleicht hinterher auch, die dann hinterher vielleicht auch bleiben. Und ja, das ist halt einfach klar. ärgerlich. Deswegen, und die Kurven sind echt ein gutes Hilfsmittel. Und sie sind natürlich nicht in Stein und Bein gemeißelt, sondern für mich einfach eine Orientierung. Nach der Optik kann ich nicht gehen. Mhm. Ja, wenn du einen Welpen hast, ich habe Bilder von Welpen, die sehen mager aus und haben aber 7 Kilo Übergewicht. Ja, also ist
wie
ganz
kann das sein?
Eben, weil sie das in das Wachstum stecken. Die kriegen Energie, die gehen nicht in die Breite, die gehen in die Höhe. Deswegen, liebe Zuhörer, bitte, bitte, bitte verlasst euch nicht auf die Optik beim Welpen.
Ich kann nur noch wachsen jetzt.
So ungefähr.
Ich muss.
Ja, und dann geht's halt in die Höhe. Ich meine, manchen Hunden siehst du auch an, dass die ein bisschen speckig werden, ja, je nach Rasse natürlich auch. Aber du kannst halt nicht sagen, oh ja, mein Welpe schaut gut aus, deswegen passt das Gewicht. Macht echt so eine Kurve, guckt gut bei den Tierschutzhunden, muss man halt sich ein bisschen rantasten. Und dadurch, dass du ja auch jede Woche idealerweise deinen Hund wiegst, kriegst du ja auch einen Verlauf. Mhm. Das heißt, du kannst auch sehen, wie ist der Verlauf. Das macht man bei Menschen ja auch, ja, dass man den Wachstumsverlauf bei den Kindern halt in anderen Abständen, aber sich anschaut. Und das heißt, wir beurteilen sowohl den Verlauf als auch insgesamt, wo liegt er. Und wenn man jetzt einen Hund hat, der zum Beispiel ein bisschen über der Kurve liegt, aber immer gleichmäßig, ist auch okay. Ja, also, und es kommt auch darauf an, hat der Hund Probleme oder nicht. Also man muss es auch tatsächlich im Kontext beurteilen. Mhm. Und wenn ihr da Hilfe braucht, da gibt es genug, also sowohl die Tierärzte in der Praxis und auch Leute wie ich oder meine Kolleginnen bei mir in der Praxis, die da natürlich auch helfen können. Aber das wäre mal, damit hast du schon, also die Hauptwachstum, muss ich kurz sagen, die Hauptwachstumsprobleme bei Welpen sind tatsächlich fütterungsbedingt. Es gab mal eine Auswertung, quasi retrospektiv, von Hunden mit Wachstumsproblemen, die in Ernährungsberatung waren. Und dann wurde geschaut, welche Probleme sind aufgetreten. Und nur bei 5% waren gar keine Fütterungsfehler vorhanden. Das heißt, wenn jetzt ein Hund
95% Fütterungsfehler.
Genau, in dieser Studie, was sich mit meiner Erfahrung deckt, weil die Fütterung aufgrund dessen, dass sie so schnell wachsen und andere sind, als Menschen halt ganz anders ist. Und du kannst sie zu schnell füttern, du siehst es nicht, das ist das Problem. Und das nächste ist dann auch das Thema halt mit Kalzium und Phosphor, da können wir später nochmal drüber reden. Aber diese Gewichtsentwicklung ist super wichtig und Was ihr auch wissen müsst, ist, dass die Fütterungsempfehlungen auf den Verpackungen, ja, leidiges Problem jeglicher Altersklassen. Ja, stimme nicht. Es sind halt auch nur Empfehlungen, ja, durchschnittliche Angaben. Und ich muss natürlich auch mir überlegen, kriegt mein Hund was zum Kauen? Kriegt er Leckerlis zum Erziehen? Und das sollte ich halt abziehen, ja. Und um Walter jetzt nochmal
Walter
ja, genau, ins Spiel eben zu bringen.
Dessen Vater wir nicht kennen.
Gut, eine grobe Einschätzung, was da mal draus werden könnte, muss man sich irgendwo drauf einigen.
Ja.
Und dann kann ich mich auf jeden Fall an den Fütterungsempfehlungen von seriösen Herstellern orientieren. Oder wenn ich mir einen Plan erstellen lassen will von jemandem, der sowas kann, kann man das natürlich auch machen. Und dann fange ich sozusagen etwas vor. Ich persönlich würde immer etwas vorsichtiger anfangen und dann wirklich wöchentlich schauen und dann die Futtermengen anpassen, auch je nachdem, wie sich Walter dann
entwickelt
und auch vielleicht verhalten würde. Ja, weil wenn du jetzt dem Hund echt viel zu wenig gibst, dann zeigt er das auch im Verhalten. Ja.
Wie oft soll ich denn Walter überhaupt füttern?
Den Kleinen, ja, kommt auch ein bisschen drauf an, ob klein oder groß. Aber das Ding ist ja, dass so ein Welpe, dadurch, dass er so viel frisst, insgesamt im Verhältnis zu seiner Körpermasse, braucht er viele Mahlzeiten. Das kriegt er sonst gar nicht unter, ja, oder liegt dann
so komatös. Entweder liegt er komatös oder er schiebt Hunger die ganze Zeit.
Ja, genau.
Ne?
Und ich werde auch häufig gefragt, ja, ab wann sollen wir denn, können wir auf 2 Mahlzeiten umstellen oder auf 3, je nachdem, wie viel man da startet. Und das hängt tatsächlich von der Futtermenge ab und von der Größe des Hundes oder des Welpens. Das ist ganz praktisch orientiert. Also,
gibt es auch Leute, die 5-mal am Tag füttern?
Gibt es auch, seltener. Ich meine, die meisten machen 3. Es macht auch Sinn bei den Welpen, bis es halt dann später auch etwas weniger wird oder der Hund einfach in die Futterportion reingewachsen ist, könnte man sagen. Ne, der Bauch hat ja auch nur ein bestimmtes Volumen und das wird natürlich auch im Laufe des Wachstums
Fassungsvolumen. Bist du sicher? Ich dachte, bei denen, gerade bei Hunden, die haben also ein so ein irres Fassungsvermögen.
Ja, das sowieso. Ja, das auch. Aber unabhängig, trotzdem ist er irgendwann mal voll. Ja.
Meinst du?
Okay. Das lassen wir offen. Okay, nein, also schaut einfach, wie es euren Hunden geht nach dem Fressen. Die sollten sich ein bisschen ausruhen. Und wenn ihr auch ganz blöd einfach das Gefühl habt, dem ist es zu klein oder zu groß, die Portion, dann kann man das auch wirklich einfach mal testen. Etwas mehr
anpassen,
oder weniger zu dem anpassen. Genau, also da, manche sind so verkopft manchmal, ja. Und man vergisst so, dass man ja auch Instinkte hat, ja. Gehe ich jetzt mal, also ich unterstelle ich jetzt mal
der
pauschal.
Hat noch Hunger, ich spüre es ganz
ja, okay,
genau.
Okay, gut. Okay, es gibt auch Instinkte, die einen in die Irre führen. Na gut, vielleicht gehen wir mal zum anderen Thema über.
Du hattest ja schon angesprochen, umso größer der Hund, ne, eine größere Rasse, umso, ja, der schießt relativ schnell in die Höhe. Wie ist denn die Fütterung jetzt, wo sind die Unterschiede bei groß und klein? Einfach in der Menge?
Ja.
Einfach die Menge?
Ja.
Okay.
Genau. Genau. Mhm. Und bei den Futtermengen, ich meine, das kannst du ja auch alles berechnen, die kommt auch sehr gut hin in der Praxis, hat es immer was damit zu tun, welches Endgewicht erreicht der Hund und welches Gewicht hat der momentan. Das heißt, du hast auch am Anfang eher einen steilen Wachstumsverlauf, also eine wirklich sehr starke Gewichtszunahme und dann irgendwann so ab, je nach Größe, auch 6., 7., 8. Monat wird es weniger. Dann nehmen die manchmal nur noch ein paar hundert Gramm, aber auch das hängt natürlich von der Hundegröße ab. Aber das würde man auch jetzt bei der Wachstumskurve zum Beispiel sehen, dass du erstmal so einen steilen Anstieg hast und dann irgendwann flacht es immer weiter ab. Und irgendwann nehmen die dann eigentlich mehr auch Körpermasse zu. Ja? Also es gibt ja auch Leute, auch Züchter, die sagen, ja, gerade von Riesenrassen, die wachsen 3-4 Jahre. Da muss man mal differenzieren, wie wir Wachsen definieren. Ne? Jetzt aus meiner tierärztlichen Sicht geht es mir ums Knochenwachstum. Also irgendwann sind die Fugen zu, dann sind die Knochen ausgebildet. Dann hat der vielleicht noch nicht sein Endgewicht. Ja, aber
dann legt er noch einen Muskel zu. Oder
eben, ja. Auch die Hunde gehen ja, wie du sagst, dann in die Breite. Aber jetzt vom Wachstum, so wie ich es jetzt formuliere.
Skelett meinst du?
Genau, was jetzt für die Fütterung relevant ist. Ja. Das ist tatsächlich viel früher abgeschlossen. Mhm. Ja.
Dazu will deine Kundin Karin Altinger wissen, gilt das Thema Calcium-Phosphor für alle gleich oder gibt es da Unterschiede? Wir haben ja schon gesagt, kleine Rassen und große Rassen. Und ob das Verhältnis dann wirklich immer so päpstlich wichtig ist, wir wissen ja, Calcium, Phosphor ist besonders wichtig für die Knochen.
Genau. Calcium und Phosphor, insbesondere Calcium, ist sozusagen die Gerüstsubstanz unseres Körpers. Ja, also 98% des gesamten Calciums in deinem Körper steckt in den Knochen drin. Also wie, ja, einfach die Gerüstsubstanz. Das ist verknöchert, das ist fest, das hält uns. Und da ist es natürlich auch hier, je größer die Hunderasse, je schneller das Wachstum, desto höher der Bedarf. So eine Dogge beispielsweise, die braucht irgendwann mehrere Gramm am Tag, also 8000 oder ich glaube sogar 9000 Milligramm am Tag. Ein Mensch im Vergleich 500 Milligramm, nur mal so, um eine Hausnummer zu nennen. Mhm. Und das heißt, das eine, was wichtig ist, ist die Aufnahme an sich, die Menge, dass die reicht. Die darf aber auch nicht zu viel sein, auch nicht zu wenig logischerweise, weil wenn ich zu wenig Bausubstanz liefere, dann kann das Gerüst ja nicht stabil werden. Ne? Das ist ganz logisch. Und das andere ist tatsächlich auch, dass dieses Verhältnis von Calcium und Phosphor auch passen muss, weil diese Nährstoffe miteinander interagieren, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Und damit die halt auch gut aufgenommen werden können in den Körper, darf halt die Menge an Calcium beim Erwachsenenhund ist es 1:1 bis 2:1, also maximal das Doppelte von der Aufnahme an Phosphor betragen. Beim Welpen ist es ein bisschen weniger, 1,5 oder 1,6:1. Also unterm Strich ist es sehr zahlenlastig. Man braucht etwas mehr Calcium als Phosphor, damit es gut aufgenommen werden kann. Mhm. Das ist wichtig, genau.
Und dazu hat noch eine Kundin eine Frage, und zwar die Anna Kurscheid. Das ist eine Tierärztin und die fragt aber für ihren Bekannten, der hat einen deutschen Drahthaardackel.
Frage für einen Freund.
Frage für einen Freund, genau. Ob dieser zwischen dem 2. und 12. Monat mehr Calciumphosphor braucht, beziehungsweise wie das optimale Verhältnis aussieht. Das hast du ja eigentlich gerade schon fast erklärt, ne?
Genau, also wenn die Frage jetzt darauf abzieht, ob das das Wachstum betrifft, dann ja. Also da braucht er natürlich mehr, wie wenn er ausgewachsen ist. Richtig. Das Verhältnis ist aber gleich. Also das spielt jetzt keine Rolle. Das ändert sich jetzt eigentlich nicht nennenswert im Laufe des Wachstums, aber die absoluten Mengen, die ändern sich. Mhm. Genau.
Ich fand es interessant, dass das die Frage der Tierärztin geschrieben hat, weil sie hat dazu geschrieben, das Thema Ernährung kommt im Studium kaum vor. Hast du das auch erlebt?
Ja, gefühlt. Gefühlt kommt es kaum vor. Ich glaube, man verdrängt es auch ein bisschen, weil im Studium, du hast es sehr früh im Studium, du lernst natürlich nicht nur Hunde- und Katzenernährung, wo man vielleicht sagt, Mensch, das interessiert mich, sondern du lernst ja auch die ganzen Nutztiere, Schweinefütterung, Rinderfütterung, alles auch sehr spannend, sehr, sehr zahlenlastig. Das heißt, du rechnest viel. Es kommt früh im Studium vor, das heißt, also ich persönlich finde, es fehlt der Bezug zur Praxis, gerade bei Hunden und Katzen, wenn das später käme, wo du auch die klinischen Fächer hast, wäre das deutlich interessanter meiner Meinung nach, aber wir haben 4 Semester Tierernährung im Tiermedizinstudium und wir haben auch eine Staatsexamensprüfung über Tierernährung, also es ist jetzt nicht so, dass es gar nicht vorkommt. Aber
ich glaube, das ist mehr als in der Humanmedizin, Julia.
Bestimmt, ja.
Also mir haben einige Studenten erzählt von der Humanmedizin, dass es kaum vorkommt im Studium.
Ja, ich glaube auch, also ich denke immer bei den Tieren, dass wir auch super weit fortgeschritten sind mit manchen Sachen. Wir können auch ganz andere Parameter uns ankauen, verdaulich oder eben auch gerade allein bei den Nutztieren ist es halt super spannend, weil da gibt es ja dann auch um Faktoren wie Umwelt, ne, Stickstoffbelastung. Also das ist schon ziemlich cool eigentlich, was du alles machen kannst in der Tierernährung bei Hunden und Katzen. Oder insbesondere jetzt bei unseren Hunden geht es natürlich mehr um eine gesunde Zuvorunterstützung bei Erkrankungen und so weiter, wo du auch unzählige Möglichkeiten hast. Und Mai, die Tierärzte, die Haustierärzte, also das Interesse, es war immer so ein bisschen Stiefmütterchenfach. Es ist hat total zugenommen, Gott sei Dank. Mhm. Wir erkennen auch immer mehr an,
dass Zusammenhänge einfach dass die Ernährung der Treibstoff ist, sozusagen.
Ja.
Ne?
Ja. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass, also von meiner Seite aus dürfte es gerne noch mehr geben, es ist noch Luft nach oben. Und was die Kollegin sagt, das verstehe ich voll, weil auch Tierärzte sind ja, glaube ich, so gepolt, dass bevor sie nicht etwas perfekt wissen, sagen sie lieber gar nichts.
Sind Perfektionisten, gut. Ja.
Und trotzdem hast du im Studium so viele Grundlagen, die du lernst, die vielleicht irgendwo in der Schublade ein bisschen verstaubt sind. Aber naja, gut.
Okay. Also, jetzt haben wir schon dieses Calcium-Phosphor-Verhältnis-Problem. Für den Laien ist es vielleicht ein Problem mit dem ganzen Ausrechnen jetzt. Ja, wie stimmt das Verhältnis? Darum frage ich dich jetzt, haben denn die speziellen Welpenfutter, ist denn da wirklich alles drin? Da stimmt das Verhältnis und das ist alles ausgewogen und da kann ich ganz beruhigt sein als Verbraucher sozusagen, da ist alles drin, was mein Welpe braucht.
Ja, im Idealfall und im Regelfall schon. Es gibt ein paar Ausreißer, wie überall im Leben, wo du sagst, das ist jetzt vielleicht nicht so das Traumwelpenfutter. Du hast natürlich auch unterschiedliche Qualitäten, was jetzt Verdaulichkeit betrifft, aber von den Nährstoffverhältnissen her.
Gibt es ja Vorgaben bestimmt auch,
es
oder?
Es gibt Vorgaben, genau.
Ja, was zugelassen wird sozusagen, was auf den Markt kommen darf.
Ja, eine Zulassung in dem Sinne gibt es nicht. Also du musst dich registrieren als Hersteller, aber es ist nicht so, dass jemand dein Futter oder deine Deklaration überprüft, bevor sie auf den Markt kommt. Deswegen gibt es auch manchmal jetzt im Welpenbereich nicht so sehr, aber auch Futter, wo die Deklaration komplett falsch ist. Gut, das ist ein ganz anderes Thema. Können wir auch irgendwann mal drüber sprechen.
Unbedingt.
Genau. Bei den Welpen ist es halt auch so, wenn du da einen Fehler hast, ein schlechtes Futter, das merkst du viel, viel schneller. Und jetzt muss man natürlich auch mal aus Herstellersicht sehen, es bringt mir ja nichts, wenn ich ein schlechtes Produkt habe. Ja, weil wie soll ich das an den Markt bringen? Also insofern ist das sicherlich jetzt auch ein Bereich, wo es Sinn macht. Es macht immer Sinn, aber natürlich noch mal mehr.
Was Gutes auf den Markt zu bringen.
Was aber wichtig ist, weil nicht, dass hier der Eindruck entsteht, ihr müsst nicht Fertigfutter geben. Ja, ihr könnt auch das Futter selber zubereiten für euren Hund. Ist halt so die Frage, was einem persönlich so am liebsten ist und womit man sich auch am wohlsten fühlt. Und man kann natürlich das Futter auch selber zubereiten. Dann muss ich euch, empfehlen, nein, dann möchte ich euch raten, dass ihr euch jemanden sucht, der sich damit gut auskennt, also der wirklich das Fachwissen hat und euch auch entsprechende Rationen auch nach den geltenden Bedarfswerten zu erstellen. Die Pläne werden dann auch in regelmäßigen Abständen angepasst, damit ihr da auch auf der sicheren Seite seid. Mhm. Also so allein auf gut dünken kann ich niemandem empfehlen. Und wenn man halt sagt, es ist mir zu kompliziert, dann wäre halt einfach tatsächlich ein Welpenfutter die beste Lösung plus Wachstumskurve. Dann kann man eigentlich schon super viel selber auch in der Hand haben.
Jetzt bietest du mit Napcheck Nahrungsergänzungsmittel an. Ja. Ist das jetzt wichtig? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt den Welpen mal alleine füttere, sozusagen nicht mit Fertigfutter, sondern dann ist Nahrungsergänzungsmittel sind sicher wichtiger. Wann würdest du es überhaupt empfehlen?
Genau. Also wir haben ja vorhin schon mal über das Thema Calcium gesprochen, dass das ja die Gerüstsubstanz ist. Das ist so auch ähnlich wie die Wachstumsgeschwindigkeit, so einer der Kasus-Knaxusse der Welpenernährung. Calcium habe ich halt in nur ganz wenigen Futtermitteln drin, ja, wie Knochen beispielsweise oder Eierschalen, Calciumcarbonat, solche mineralischen Verbindungen.
Das ist jetzt noch nicht das Richtige unbedingt für den Welpen, ne?
Ja, Knochen. Das ist jetzt nicht so der Roh, auch nicht so die Rohzutaten, die du nimmst, ja. Das heißt, bei einem Fertigfutter wird das halt auch entsprechend ergänzt, tatsächlich also schon mit eingemischt. Mhm. Und das, was du jetzt ansprichst, die Ergänzungen, die wir haben bei uns, das sind halt solche Mischungen, die du dann in deine Ration reintust. Aha. Ja, also das heißt, im Unterschied zum Fertigfutter hast du deinen Kochtopf, sage ich jetzt mal, machst da deine Futterration und dann tust du halt die Mineralstoffe ergänzend dazu.
Das sind dann
Pulver.
Pulver, okay.
Einfach Pulver, genau. Aha.
Und was ist da alles drin?
Genau. Wir haben da also die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, drin an Mineralstoffen, die man braucht. Also Calcium in erster Linie, in der Regel auch etwas Phosphor. Dann kommt noch alles weitere, Natrium, Magnesium, Kalium, mehr oder weniger. Das brauchst du nicht unbedingt, das hast du schon in den normalen Futterzutaten reichlich drin. Dann haben wir Spurenelemente, Vitamine.
Und es sind spezielle Nahrungsergänzungsmittel für Welpen. Das ist so beschrieben schon sozusagen.
Ja, das genau.
Okay. Wenn das jetzt jemand sucht, jetzt zum Beispiel auf seiner Webpage, wie heißt das?
Junior, das heißt tatsächlich, also unsere Futtermittel heißen alle Nuvo Mineral, das heißt dann Junior. Wir haben auch welche für Erwachsene, aber das für Welpen heißt Junior. Und das ist so konzipiert, ich habe die also auch quasi aus diesen ganzen unzähligen Rationsberechnungen und etc. auch, dass man halt weiß, welche Lücken hast du bei den und den Zutaten. Und insofern kann man das verwenden. Da sind auch tatsächlich so beispielhafte Pläne dabei, wenn du selber kochen möchtest. Wenn du jetzt sagst, ach, individuell, das will ich nicht oder ich will das nur mal testen oder nur mal machen.
Bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln sind Pläne dabei.
Genau.
Ah, interessant. Mhm. Kochpläne.
Ja.
Rezepte.
Ja. Ah. Und ich habe mir einen ziemlichen Wolf gerechnet, das kann ich dir sagen. Das Junior war das Schwerste von allen. Da habe ich ziemlich viel.
Aber das ist natürlich ein toller Service, das finde ich klasse.
Ja.
Kommen wir doch zum BAFEN.
Okay.
Wie sieht es denn mit dem Barfen aus? Bekommt man das als, ja, nichtsahnender Halter sozusagen, als Neuling, bekommt man das überhaupt hin?
Ich würde es nicht empfehlen. Okay. Ich würde es einfach nicht empfehlen. Es ist genauso, wie wenn du eine Kochration machst. Also ihr müsst halt auch immer überlegen, wollt ihr das riskieren? Ja, also wie wäre, also weil du, wenn du es falsch machst, ist einfach blöd. Das kann nicht nur für den Hund schmerzhaft und
Folgen haben einfach.
Folgen haben, das kann auch teuer werden. Und ich sehe natürlich in meiner Praxis am meisten Fälle, wo es schiefgegangen ist. Und das hat unterschiedliche Qualitäten, von höchst dramatisch bis hin zu Glück gehabt. Und deswegen kann ich natürlich aus meiner Sicht immer nur sagen, ich würde es niemals riskieren. Man kann einen Welpen barfen, wenn man möchte. Ja? Man verwendet dann, muss man auch schauen, beim Barfen hast du typischerweise Knochen. Ist das jetzt das Passende für den Hund? Also ich muss natürlich oder ich möchte auch aufklären über Risiken, weil ich will dem Besitzer die Entscheidung gar nicht abnehmen. Der sollte es gerne selber entscheiden und ich finde, es ist wichtig, dass er einfach alle Informationen hat.
Würdest
neutral.
Du denn so für einen Welpen jetzt auch für einen Kunden so einen Barfplan zusammenstellen?
Natürlich. Okay. Ja, natürlich.
Ja gut, aber wenn er jetzt so einen Fahrplan hat, wenn er zum dann Beispiel von dir erstellt
machen.
Ist, dann kann er
es
machen.
Dann kann er es machen. Ist halt wichtig, dass, ja, also ja. Dass eben, man halt weiß, was man tut.
Julia Fritz. Jetzt haben wir nochmal die Karin Altinger, die barft nämlich bereits. Wahrscheinlich hat sie so einen Fahrplan. Mhm. Und sie schreibt, unsere Barfration gestalten wir abwechslungsreich und haben das große Glück, bezahlbares Fleisch aus Weidehaltung frisch zu bekommen. Mhm. Aber es ist für uns echt beruhigend, nicht irgendwas an Nahrungsergänzungsmittel dazuzukippen, sondern Expertenprodukte nehmen zu können. Allerdings habe ich bei der Hündin, die erste, die hier mit Barf groß wurde, irgendwann das Produkt gewechselt, das kein extra Kalzium enthält. Mit dem anderen knickten ihr im Wachstum immer die Karpalgelenke nach außen. Mhm. Und ich hatte den Verdacht, dass es am Kalzium liegen könnte. Mhm. Und das dann selbst gegeben mit dem Nahrungsergänzungsmittel. Okay. Ja, du steckst da tiefer drin.
Okay. Ja. Das ist irgendwie eine komplizierte Frage. Also, um das mal aufzudröseln, da kommt jetzt so ein bisschen gefühlt und nicht gefühlt rein. Ja, also die Frau Altinger sagt, sie hat das Gefühl, es lag da und daran. Könnte sein, dass sie recht hat, könnte aber auch sein, dass es was anderes ist.
Mit den Karpalgelenken.
Ja, genau. Mhm. Weil es könnte auch sein, dass die Hunde zu schnell gewachsen sind und dass deswegen vielleicht das Problem auftritt. Und dann ist ja auch mal dieses Ding, ich ändere was, dann wird es anders und dann glaubt man, das hat damit zu tun. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Also man kann sowas ganz einfach überprüfen, man kann das ausrechnen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt jeder selber bei sich zu Hause, aber sowas ließe sich eruieren, ob es daran liegt. Die Schwierigkeit ist, also klar, es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die Kalzium haben und welche ohne. Kommt halt auch drauf an, was ich fütter. Wenn ich jetzt beim Barfen speziell, ja, beim Barfen wissen wir jetzt leider auch nicht über die Kundin, über die Frau Altinger, ob sie jetzt Knochen gegeben hat. Vielleicht auch gewolfte Knochen, was auch immer. Oder eben nicht, wenn sie jetzt Knochen in der Ration hat, die Kalzium haben.
Und dann brauche ich natürlich kein extra Kalzium.
Eben, und wenn du es dann gibst, dann hast du vielleicht zu viel. Also man muss auch sagen, dass diese Wachstumsprobleme nicht so spezifisch sind, dass da ein Etikett dran hängt und ich dann ablesen kann, ganz einfach, welchen Fehler ich jetzt habe.
Du brauchst mehrere Infos. Ja. Liebe Frau Altinger, melden Sie sich doch vielleicht nochmal bei der Julia Fritz.
Wir können das gerne mal genau. aufdröseln. Ja.
Jetzt haben wir die Viviane Bickel und die möchte wissen, wenn ich einen sehr empfindlichen Welpe habe, soll ich ihm dann Novo Mineral Sensitiv geben oder Novo Mineral Junior?
Okay, sehr lustig, dass er so viele Fragen gezielt über unsere Produkte kommen. Also die scheinen sich eigentlich schon auszukennen.
Ja.
Auch gut. Genau, aber ist eine gute Frage, denn das Sensitiv ist für Erwachsene nur.
Ah.
Und das Junior ist aber gleichermaßen sensitiv. Also wir könnten es auch Junior Sensitiv nennen. Da geht es im Prinzip um die Zutaten. Dass ich halt hypoallergene Bestandteile habe. Die habe ich bei beiden.
Ja.
Also wirklich nur die reinen Substanzen sozusagen. Und beim Junior auch. Deswegen, du hast ja manchmal auch bei Welpen die Situation, dass du vielleicht einen Verdacht tatsächlich hast auf eine Futtermittelallergie. Thema auch so Durchfall können wir auch noch mal kurz vielleicht drüber sprechen. Das ist bei Welpen auch im ersten Lebensjahr durchaus etwas, was häufiger vortritt. Auch natürlich im Thema Parasiten und so weiter. Genau. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Vielleicht kannst du mir kurz nochmal helfen. Worauf wollte ich hinaus?
Das weiß ich nicht. Sie soll auf alle Fälle Novo Mineral Junior nehmen.
Jetzt weiß ich es wieder, genau. Weil vielleicht hast du tatsächlich mal einen Hund mit Verdacht auf Futtermittelallergie. Und was soll der dann kriegen? Eine Eliminationsdiät, also mit ausgewählten Komponenten, Ausschlussdiät, die ja auch oft dann selbst gemacht ist. Mittlerweile gibt es auch hierfür kommerzielle Lösungen, aber noch nicht lange. Und das heißt, wenn du sowas hast, einen Welp mit einer Ausschussdiät, den kannst du nicht 2 Monate lang ohne Mineralfutter lassen, wie vielleicht einen erwachsenen Hund. sondern da darfst du maximal 2 Wochen. Insofern brauchen wir eben etwas, was auf jeden Fall hypoallergen ist, um da nicht reinzufuschen, hätte ich jetzt schon fast gesagt, in die Ausschlussdiät.
Okay. Genau. Mhm. Es gibt ja einen Haufen Futtermythen und
jetzt bin ich gespannt.
Ja.
Mythos Nummer 1.
Mythos Nummer 1 beim Welpen. Zu viel Eiweiß schadet dem Wachstum. Was sagst du dazu?
Nein, stimmt nicht. Hat man früher geglaubt. Es gab auch tatsächlich eine Zeit lang auch mal so Werbungen in der Richtung, so mit unterschiedlichen Phasen futtern. Das ist tatsächlich definitiv falsch und ruiert. Also ich könnte jetzt so ein bisschen ausholen, woher dieser Mythos tatsächlich kommt. Das ist eigentlich ganz interessant. Also wir haben natürlich auch zu diesen ganzen Dingen, die wir heute wissen, gibt es auch entsprechende Studien dazu, auch zum Thema Eiweiß. Und es gab eine Studie, wo sich eben in den Versuchsgruppen der Eiweißgehalt unterschied und am Ende kam heraus, dass da Wachstumsstörungen aufgetreten sind. Problem war nur, und das ist erst viel später aufgefallen, dass die Futtermittel auch unterschiedliche Energiegehalte hatten. Das heißt, die drei Gruppen haben nicht die gleiche Energiezufuhr gehabt. Und jetzt sind wir wieder beim Anfang unseres Podcasts, nämlich der Wachstumsgeschwindigkeit, die durch die Energieaufnahme bestimmt wird und zu Schwierigkeiten führt. So, dann wurde in den 80er Jahren, 81 war das, glaube ich, von Hasewinkel et al., egal, eine Studie gemacht mit Doggen. 3 Futtermittel, 3 Gruppen, isokalorisch, also gleiche Energieaufnahme. Und der einzige Unterschied war der Proteingehalt in den 3 Futtermitteln. Und es ist gar nichts passiert.
Also, wir reden von Eiweiß.
Genau. Du atmest schon tief ein. Das ist immer, wenn ich zu weit aushole. Aber es wissen nicht viele. Und ich habe auch immer, also ich finde das immer cool, wenn man eigentlich Mythen auch ein bisschen aufdröseln kann. Und das war tatsächlich eine falsche Interpretation. Sowas kann passieren. Passiert auch heute noch, ja, dass du mal eine Studie machst und irgendwie das Ergebnis falsch interpretierst oder dir irgendwas nicht aufgefallen ist. Und das war das Thema mit dem Eiweiß. Und jetzt, um vielleicht nochmal in die Praxis zurückzukommen, wenn da was dran wäre, dann würde jeder gebarfte Welpe, der sicherlich die höchste Eiweißversorgung
von allen hat,
auffällig werden. Ja. Und wir haben viele gebarfte Welpen mittlerweile und die werden zwar mal auffällig, aber nicht wegen dem Eiweiß, sondern weil es bei hausgemachten Rationen schwieriger ist, die richtige Menge an Kalzium, an Phosphor das im Verhältnis und Gleichmäßigkeit einfach zuzuführen. Da ist einfach die Gefahr gegeben.
Gibt es eine Zahl, wie viel ungefähr prozentual gebarft werden? Wie viele Welpen?
Kann ich dir nicht sagen. Nee. Es gibt nur so allgemeine Zahlen, wie sozusagen die Fütterung verteilt ist. Da sehen wir sehen, dass in den letzten Jahren das Barfen immer mehr zunimmt. Jetzt beim Welpen speziell kann ich es dir nicht sagen. Ich mache die Erfahrung jetzt seit ein paar Jahren, dass tatsächlich viele im ersten Jahr dann doch kommerziell füttern, weil es ihnen sicherer ist und dann erst aufs Barfen umsteigen.
Wenn der Hund ausgewachsen ist.
Genau. Ja. Aber wie gesagt, muss man nicht machen. Ne? Also man kann auch, das möchte ich auch nochmal sagen, dass man mit jeder Fütterungsform einen Fehler machen kann. Und ich bin auch total neutral. Ich will jetzt nicht sagen, mir ist das wurscht, was ihr füttert. Nein, ist so natürlich nicht, aber ist ja nicht meine Entscheidung. Und man kann mit Fertigfutter was falsch machen, man kann mit Kochrationen was falsch machen, mit Barfrationen was falsch machen. Du hast halt andere Fehleranfälligkeiten. Ja.
Du hattest ja vorher eine Zahl gesagt, da hatten sie bei Studien festgestellt, dass 95% das Futter dran schuld war, die falsche Fütterung.
Ja.
Ne?
Ja.
Hat es auch mit dem Skelettwachstum Störungen zu tun?
Das ist es im Prinzip. Also im Prinzip sind es die Skelettwachstumsstörungen und das waren fast 100 Fälle, auch aus der Ernährungsberatung, wurde an der Uni München gemacht damals und da hat sich eben gezeigt, die wollten einfach wissen, was sind die häufigsten Fütterungsfehler, die auftreten und du hast eben Wachstumsrate gehabt, also zu viel Energie, Kalzium und Phosphor und halt eine Kombination aus beidem. Kombination aus beidem waren irgendwie 60% und es waren halt nur 5% wirklich, die jetzt zur Ernährungsberatung überwiesen wurden mit Skelettwachstum. Wachstumsproblem, wo kein Fütterungsfehler vorlag. Deswegen lohnt es sich auch tatsächlich, da nachzugucken. Oder auch so, ich sag mal, ein lahmender Welpe, wenn er sich jetzt nicht vertreten hat oder zu viel getobt, dann ist das schon so das erste Alarmsignal, dass man lieber mal guckt. Das macht einfach total Sinn.
Kann der schon Arthrose haben?
Nee, Arthrose nicht, aber er könnte einen Wachstumsfehler tatsächlich haben. Das ist halt nicht so spezifisch, du siehst es nicht. Und Lahmheit ist halt häufig eins der ersten Symptome. Und da muss man halt schauen, wo ist der Fehler? Habe ich überhaupt einen? Ne? Mhm. Wenn ja, welchen? Ja. Genau.
Du hast ja kurz gesagt, von der Ausschlussdiät, ne, wenn man jetzt drauf kommen will, wenn der Hund eine Allergie hat. Als Welpe können die schon Allergien haben, Welpen? Oder Futter, oder ist es mehr eine Unverträglichkeit?
Ja,
oder aber
genau. Ja.
Das ist bestimmt nochmal ein Unterschied, oder? Zwischen Futterunverträglichkeit und Allergie.
Ja, absolut. Ja. Also Allergie ist immer unter Beteiligung des Immunsystems. Das heißt, da reagiert der Körper immer, der ist auf Alarm, der hat was Falsches gelernt. Ja? Der hat durch etwas, was eigentlich harmlos ist, hat er festgestellt, oh, das ist gefährlich, das bekämpfen wir. Und so entstehen diese überschießenden Immunreaktionen und das, was wir halt als Allergie kennen. Das muss halt erstmal sich entwickeln. Und das, damit wirst du auch nicht unbedingt geboren, sage ich jetzt mal. Du brauchst auch Kontakt. Also das ist auch nichts, was jetzt hier durch den Raum fliegt und plötzlich hat es sich getroffen, so ungefähr. Das heißt, du brauchst eine Sensibilisierung dafür. Das heißt, grundsätzlich ja, können natürlich auch Welpen Allergien entwickeln, ob das jetzt Futtermittel sind oder irgendwelche Umweltallergien, gibt es Möglichkeiten. Aber bei Allergien hast du so, oder Futtermittelallergien, ich sag mal zwei Hauptaktionsorte. Die Haut, also Juckreiz als vorherrschendes Symptom und Magen-Darm mit Erbrechen und oder Durchfall. Als
Durchfall,
Symptom.
Da wollten wir doch hin.
Genau, das sind wir jetzt auch.
Da sind wir hin, aber die Kurve gekriegt.
Das Durchfall am Ende, genau. Und das ist halt das Problem, was du auch gerade sagst mit den Unverträglichkeiten. Wenn du jetzt so einem Hund einen Kauartikel gibst, ja, das ist irgendwie ein Ochsenzimmer oder keine Ahnung, das sind schon schwer verdauliche Sachen. Es ist zwar voll Kauspaß, yay, aber es ist halt nicht so leicht verdaubar. Und da können die nicht nur Blähungen von kriegen, sondern halt auch weichen Kot oder auch mal Durchfall. Und auch bei Zusammensetzung, wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt kommen wir wieder aufs Barfen, aber beim Barfen hast du durchaus auch einen Innereienanteil dabei. Leber, Lunge, Pansen, auch Sachen, die jetzt von der Verdaulichkeit her nicht so sind wie Muskelfleisch. Wir jammern hier auf super hohem Niveau. Ja,
das
möchte ich jetzt auch mal kurz sagen. Aber
es muss vom Tier alles gegessen werden.
Ja, ja, aber das Lustige ist ja auch bei der Verdaulichkeit, jetzt mal wieder um ein paar Zahlen zu nennen, wenn du nur 10% Unterschied hast in der Verdaulichkeit, das ist ja nix. Ja? Also 80% oder 90%.
Pansen.
So, aber das macht die doppelte Kotmenge aus. Ja, also deine ja, genau. Und so ein Kauartikel oder was gibt es noch, so eine getrocknete Sehne, die haben so, weiß ich nicht, 90% sind die verdaubar und ein Muskelfleisch 98. Also ein geringer Unterschied jetzt im wahren Leben, aber macht halt …
der Haufen wird größer.
Oder beim jungen Hund halt eben weicher und nicht aufsammelbar. So, und jetzt hast du dieses Symptom, ja, jetzt musst du es mal mit in Kontext bringen, aber nicht jeder fragt nach einem Kauartikel oder denkt dran, ja, du gehst zum Tierarzt, mein Hund hat Durchfall, ich musste heute Nacht raus, also übermüdet, die Nerven liegen blank.
So. Ich habe sofort gemerkt, ich habe meinem Pflegehund, den ich mal 2 Wochen hatte, du erinnerst dich, den Mops.
Ja.
Und der habe ich natürlich so Kaustängelchen gekauft, so platt waren die, weißt du, so lange. Und da habe ich ja wohl zu viel gegeben und die ist plötzlich das Doppelte oder Dreifache aufs Klo musste sie gehen. Ja?
Ja, genau. Das ist das. Also ganz geringe Unterschiede tatsächlich können sich sehr stark bemerkbar machen. Und dann gilt es halt, es richtig zu interpretieren. Durchfall kann alles Mögliche sein. Das kann auch eine Entzündung sein. Das können Parasiten sein. Das können. Ja, das heißt, da muss man halt, der Tierarzt muss das eingrenzen. Worauf ich hinaus will, ist, dass es auch einfach normal sein kann, wenn man halt Futtermittel gibt, die einfach zu sowas führen, typischerweise.
Also ich meine, ich habe wirklich als Laie den Zusammenhang sofort gesehen.
Ja.
Ich wusste, ich habe ja diese Kaustangen gegeben.
Aber du hast auch ein bisschen Hintergrundwissen. Also du sagst zwar, du bist Laie, aber du kennst dich ja schon. Also wir haben ja auch schon ab und zu mal über sowas gesprochen. Aber
ich bin ja mehr die Katzenfrau, ne?
Aha. Naja, aber um das kurz abzuschließen, wenn du jetzt mit dem Symptom halt beim Tierarzt bist oder es wird auch nicht besser und keiner denkt vielleicht dran, dann wird halt irgendwann der Verdacht von einer Futtermittelallergie ausgesprochen. So, und dann geht's halt weiter. Dann machst du eine Ausschlussdiät.
Dann geht's los. Das empfehle ich niemandem.
Genau, nee, deswegen macht es schon Sinn, auch mal an normale Dinge zu denken. Ja.
Julia, ich weiß ja wirklich, seit wir uns kennen, du hattest ja, glaube ich, wie hieß die Serie? Ach du dicker Hund, oder?
Ja.
Wie hieß das bei Hund? So haben wir uns kennengelernt. Dicker Hund.
Ja.
Eine Verfechterin, eine Kämpferin, eine große Kämpferin gegen das Übergewicht.
Ach Gott, ja. Aber ich verliere immer wieder. Aber ja, stimmt schon.
Haben denn auch Welpen schon mit Übergewicht zu kämpfen?
Ja, aber nicht unbedingt so, wie wir es halt verstehen. Also das hatten wir ganz am Anfang ja auch, dass die nicht unbedingt dick werden. Ja, weil sie halt dieses Übergewicht dann in ihr Wachstum stecken und dann langbeinig werden, dünn erscheinen mögen, schlaksig, vielleicht sogar noch mehr, weil die einfach nicht diese Polster anlegen, weil das Programm gerade nicht auf Reserve ist, sondern halt auf Wachsen. Und das gibt es definitiv bei Welpen auch. Bei sehr kleinen Rassen, die sowieso viel früher fertiger sind mit dem Wachstum.
Erdner.
Genau, die Erdnerhahnrasse. Die verfetten natürlich dann schon, wenn die zu viel kriegen. Und das ist halt auch blöd, weil du hast dann früh ein Problem angelegt, was es halt im Alter nicht besser macht. Ja, es werden die Fettzellen mal angelegt, die sind dann da und die bleiben dann auch da.
Wissen wir Menschen ja auch.
Ja. Genau.
Die gehen nicht mehr weg. Die gehen nicht mehr weg. Die gehen nicht sind mehr sie weg. Einmal da. Und deswegen noch meine Abschlussfrage. Ich weiß, es fällt
jetzt
schwer.
Kommt. Oh
Gott. Ich weiß, nein, aber wie sieht es mit dem Leckerli aus?
Ah ja, natürlich.
Ja.
Ja, doch.
Wirklich?
Ja, klar.
Darf man?
Muss man.
Ach, ich bin froh.
Nein, aber jetzt auch beim Welpen, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja? Hm. Du musst ja mit deinem Hund irgendwie kommunizieren. Du musst ja diesem kleinen wuselnden Wesen, was überall seine Nase reinsteckt, auch klar machen, wo es seine Nase reinstecken darf und wo nicht. Und wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Also brauchen wir ein Kommunikationsmittel. Und Leckerli sind da gut geeignet. Also ja, auf jeden Fall. Beim Welpen muss ich halt gucken, selbst wenn ich, also ich kann das Hauptfutter nehmen, ich kann natürlich extra Leckerlis nehmen. Ein Hauptfutter ist natürlich in sich bilanziert. Ihr müsst
vom
halt
Trockenfutter abziehen, ne?
Ja, genau. Mhm. Es gibt halt zwei Kriterien. Es gibt die Energiemenge und es gibt aber auch die Nährstoffmenge. Also wenn ich jetzt zu viel von meinem normalen Futter durch Leckerlis ersetze, wie die Kaustangen, was du erwähnt hast, ja, dass nichts bilanziert ist, dann kann es halt sein, dass ich auch andere Nährstoffe verdünne. Also, dass meine Kalziummenge weniger wird und vielleicht irgendwann zu wenig ist. Ja? Also, bei alles, was so ein bisschen extrem ist.
Naja, ich sag Leckerli, ich rede jetzt von einer Kaustange am Tag, vielleicht durch 5 geteilt oder sowas.
Ach so, na, das ist kein. Also, man sagt so 5-10% zusätzlich als Leckerli ist in Ordnung. Aber du hast ja auch, oder ihr habt ja auch die Möglichkeit mit der Wachstumskurve wieder, kriegen wir wieder die Kurve zum Anfang, das einfach zu prüfen. Und in dem Moment, wo euer Hund, wo ihr merkt, die Gewichtsentwicklung wird steiler oder er rutscht über die Kurve, dann müsst ihr halt eure Futtermengen hinterfragen und dann könnt ihr sicher sein, der kriegt zu viel. Und da muss man halt gegensteuern. Deswegen regelmäßige Kontrollen einfach auf dem Schirm behalten. Im ersten Lebensjahr, danach
wiegen. Ja, wow. Julia, das war viel Input, aber unsere Hörerinnen und Hörer, die haben jetzt einen Monat Zeit, die Infos zu verdauen. Bleiben wir doch in der Sprache, die wir sprechen.
Genau. Und dann geht's weiter im Februar mit der zweiten Napfcheck-Podcast-Folge und dann kommen mal die Katzen dran.
Ja, schön. Ich hoffe, ihr und sie sind dabei.
Ich bin's auf jeden Fall.
Will ich hoffen. Ciao.
Tschüss. Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.